Lies und das, der Buchpodcast.
Hallo, Larissa, da sind wir.
Guten Tag. Hallihallo, guten Morgen.
Hallo alle, die zu uns zuhören. Schön, dass ihr wieder da seid, auf der Suche nach
den guten Büchern.
Neulich habe ich eine Schlagzeile gelesen.
Ja.
Und zwar, und das war, oh, wenn ich die nochmal zusammenbekomme. Und zwar, das war irgendein Autor, aber in irgendeiner Wirtschaftszeitung. Und der hat gesagt, viele Leute wissen selber nicht, was sie gerne lesen wollen. Das war nur hinter einer Bezahlschranke.
Viele Leute wissen nicht, was sie gerne lesen wollen. Stimmt das? Ich überlege gerade. Oder meinte, er meint wahrscheinlich, also wir vermuten jetzt einfach, was er meint, weil es hinter der Bezahlschranke war. Meint er einfach, sie wissen gar nicht, was gut für sie wäre? Also sie sind so sehr in ihrem eigenen Buchgeschmack drin, dass sie gar nicht wissen, dass es noch andere Bücher gäbe, die vielleicht interessant für sie wären. Das, so stelle ich es mir vor, oder?
Schwer zu sagen. Ich glaube, dass die Leute gar nicht, ja. Oder dass sie eben nicht genau, vielleicht müssen wir ihn einfach sagen.
Sagen
Tom Hillenbrand war das.
Ah, kennst okay. du
Tom
ja, Hillenbrand? Ja, ist ja selber Autor.
Tom Hillenbrand genau. hat es ja. gesagt. Genau, der war
ah,
das.
Ah, okay.
Ja, vielleicht müssen wir ihn einladen.
Ja, ja wir laden ihn ein und fragen ihn, was er damit gemeint hat.
Ja, was ist das hinter der Bezahlschranke?
Ja,
lieber
sehr
Tom,
gut.
wir würden dich einfach gerne einladen, weil wir einfach das Geld beim Handelsblatt nicht ausgeben wollen. Das war
oh,
beim
Mann.
Handelsblatt. Ja, was hat Tom Hillenbrand geschrieben?
Nichts, was ich gelesen habe, aber wir haben hier schon mal über ihn gesprochen.
Und ich denke, ich habe ein Buch von ihm.
Ich glaube auch. Du hast, glaube ich, nämlich von ihm gesprochen. War der nicht so ein bisschen Richtung Science Fiction?
Nein, ich glaube, ich habe von ihm nichts gelesen. Die Erfindung des Lächelns oder der Kaffeedieb, gefährliche Empfehlungen.
Ach, Lieferdienst war aber sein aktueller oder ist sein aktueller.
Lieferdienst,
das habe ich schon
genau.
oft irgendwo liegen sehen, genau.
Mhm. Okay, er ist da, ja. Nein, okay. Ich habe von Tom Hillenbrand, ich hätte gedacht, dass der irgendwas Historisches
wir haben einfach beide überhaupt keine Ahnung. Wir müssen ihn einladen und einfach mit ihm reden. Ich denke Science Fiction, du denkst Historisches und wir haben beide keine Ahnung.
Nein, also ich habe von ihm noch nichts gelesen.
So. Du, aber was ich aber gelesen habe in der Süddeutschen, das fand ich total interessant, und zwar, dass die KI, also dass man jetzt ein maschinelles Lerntool entwickelt hat, das Bestseller voraussagen kann. Hast du das gesehen? Also da hieß es,
nein, habe ich nicht gesehen.
Dass den deutschen Verlagen bald eine Software zur Verfügung steht, die den Verkaufserfolg eines Buches mit einer Trefferquote von bis zu 99% prognostizieren kann. Und dann haben sie aber lustigerweise, also das ist glaube ich von Media Control, die haben da alle möglichen Sachen reingefüttert und haben dann gesehen, dass ganz viele Klassiker auf die Art und Weise wahrscheinlich dann nie verlegt worden wären, weil diese KI gesagt hat, nee, das verkauft sich nicht. Aber das ist natürlich sehr interessant, wenn man überlegt, was für eine Macht so ein Instrument haben kann. Das heißt auch, bevor du das Buch geschrieben hast und du sagst nur, es geht um Boy meets Girl und was weiß ich, machst irgendwie so ein kleines Exposé, fütterst das rein und dann sagt die Maschine, nee, lass es, bringt eh nichts, kaufen nur 5 Leute. Fies, oder?
Mhm.
Finde ich total fies.
Wenn sie dann mal recht hat. Es ist nur interessant, dass teilweise Sturm gelaufen wird gegen die KI.
Ja.
Das war schon im Februar, hat Netflix ja mal so eine mit KI entstandene Manga-Serie oder Manga-Film ausgestrahlt. Da gab es auch Ärger. Und jetzt vor kurzem, hilf mir, welche Autorin das war. Die hat einen Roman geschrieben, ich meine Jugendroman, und hat wohl die Illustrationen dazu durch eine KI machen lassen.
Mhm.
Und da gab es wahnsinnig enttäuschte Reaktionen. Und jetzt ist natürlich die Sache, ja, also was spricht dagegen? Ich möchte auch, dass das noch echte Menschen machen, natürlich. Ich habe auch gar keinen Respekt mehr vor Bildern. Die sehen total geil aus, aber ich weiß, sie sind durch KI entstanden.
Ja.
Wo ist aber die Logik? Das Bild als solches, wenn es mir so gut gefällt, darf das einen Unterschied machen, ob es eine KI geschaffen hat oder ein Mensch? Ich frage mich das ja selbst. Hast du von der Autorin gehört?
Nee.
Das war eine sehr bekannte Autorin. Oh, und ich kriege es nicht mehr zusammen.
Okay.
Genau. Und dann haben einige in den Kommentaren bei Instagram geschrieben, die sehr enttäuscht waren.
Okay.
Weil sie einfach damit anderen die Jobs wegnimmt.
Ja, das
weil
stimmt.
einfach IllustratorInnen die Jobs wegfallen. Ja. Und das ist auch richtig. Auf der anderen Seite, ja, kann das der einzige Grund sein? ja. dass man also auf KI verzichtet. Es ist schwer.
Ich bin ehrlich gesagt so halb eingestellt. Also ich nutze mittlerweile ChatGPT schon für Teile meiner Arbeit und sie erleichtert mir meine Arbeit ungemein. Und wir haben hier, wir nehmen jetzt das mit Riverside auf und da mache ich auch viele Interviews damit und Riverside transkribiert mir die. Da ist natürlich mittlerweile auch eine KI dahinter oder man sagt ja eigentlich eher maschinelles Lernen und nicht KI.
Aber du nimmst niemandem den Job weg.
Mir selber, weil früher habe ich es halt selber transkribiert.
Mir selber. Ja, dir selber darfst du auch. Da beschwert sich keiner.
Aber die Frage, finde ich, ist halt, dass du ja nur Bestehendes in so ein Sprachmodell oder sowas reinfüttern kannst und dann guckst du, was hinten rauskommt. Und du kannst, ich frage mich immer, wie gut ist so ein Tool bei Innovation? Weil du fütterst es ja mit Dingen und dann soll es dir daraus was Neues machen. Und das Neue ist ja dann doch wieder was Altes wahrscheinlich, weil es hat ja nichts anderes. Es hat ja noch keine eigene Intelligenz in dem Sinn. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob da irgendwie, das ist wahrscheinlich der nächste Schritt erst, dass da eine Innovation rauskommt. Aber da gibt's ja sehr, sehr viele Diskussionen darüber. Aber ich fand auf jeden Fall diese Sache interessant, weil es da eben um Verkaufserfolge geht. Einerseits natürlich wichtig für den Buchhandel, ja. Klar wollen die keine Bücher rumliegen haben und auch die Verlage wollen natürlich nichts drucken, was dann am Ende keiner liest. Aber ich habe halt Angst, dass es dann wirklich nur noch auf so, dass die Nische wegfällt, dass du dann wirklich nur noch so diese Massendinger hast, die dann sich doch eher gleichen, aber halt einem Massengeschmack entsprechen. Also werden wir mal abwarten. Ich bin sehr gespannt. Aber
mir ist es eingefallen übrigens, wer es ist. Jugendbuchautorin Kirsten Boje.
Ah ja, oh ja, sehr bekannt.
Sehr,
natürlich.
Sehr bekannt. Und die
Echt?
Hat
das wusste ich nicht.
Zumindest das Cover durch KI gestalten lassen. Und daraufhin gab es massive Proteste aus der Szene. Mhm. Und ich lese jetzt gerade, der Oetinger Verlag schließt Nutzung generativer KI-Tools aus.
Das steht immer vorne drin in den Büchern neuerdings. Ist dir das aufgefallen?
Ach.
Da steht immer drin, dass man praktisch mit diesen Büchern keine KI füttern darf. Finde ich ganz interessant.
Ach so, nicht füttern darf. Auch interessant, damit die nicht lernt, wie man gut schreibt, wie Themen behandelt werden und so weiter. Interessant. Bei ihr war es das Buch Skogland brennt.
Okay.
Das ist das neue wohl. Skogland brennt. Und sie hat es wohl gemacht mit einer Software, die Midjourney heißt.
Ja, bekannte Bildgenerierungssoftware.
Du kennst sie, wusste ich nicht. Mhm. Und sie hat es wohl Midjourney gemacht.
Okay.
Und dann gab es aber dieses deutliche Statement für die Zukunft, schließen wir generative KI-Tools bei Illustrationen aus.
Okay. Also ich habe jetzt ein Buch auf dem Nachttischchen liegen, in meinem E-Book-Reader vom Diogenes Verlag, die bewusst mit, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein Roman im Programm haben, da werde ich dann mal drüber erzählen, wenn ich ihn gelesen habe, wo das eben vermischt wird. Also Teile des Autors und Teile der KI. Da bin ich jetzt auch mal gespannt drauf. Aber gut. Ich wollte dir eigentlich noch einen Tipp geben. Und zwar, kennst du dieses Problem, so fangen auch schlechte Werbespots an, kennst du dieses Problem, wenn du ein Buch liest, wenn du ein Buch liest und dann steht da irgendwas drin und du denkst dir, oh, muss ich mal kurz im Handy nachgucken, was das ist. Und dann guckst du kurz im Handy nach und zwei Stunden später merkst du, oh, jetzt habe ich aber schon zwei Stunden Instagram gemacht und dann hast du vergessen zu lesen.
Das Glücklicherweise kenne ich dieses Problem wirklich nicht.
Echt?
Ich bin letztendlich zu wenig bei Instagram, weil ich in dem Augenblick schon merke, es raubt mir Zeit.
Ja.
Es raubt mir wirkliche Lebenszeit.
Ja.
Und ich finde es alles super. Und ich finde es super interessant. Und da sind auch wirklich liebevoll gestaltete Memes. Alles toll. Ich bin auch verschiedenen IllustratorInnen, folge ich. Liebe ich, das mitzubekommen. Ja, selbst die Sportschau macht mega Memes mit wirklich interessanten Sportlerbiografien, super coole Fun Facts. Also wirklich, ich fühle mich extrem gut unterhalten, aber ich nutze es so gut wie nicht. Ich mache manchmal so, scroll ich 5 Posts und dann gehe ich schon weg.
Wow, wie machst du das?
Obwohl ich gerne weitermachen würde. Nein, weil mir die Zeit zu schade ist. Warum auch immer? Weil ich einfach lieber rausgehe dann.
Ja.
Ich will dann lieber an die frische Luft oder was auch immer. Aber inhaltlich finde ich das total cool.
Du, es geht auch gar nicht nur um Instagram, sondern generell, du willst was nachgucken, dafür nimmst du das Handy in die Hand und auf dem Handy sind halt 2000 andere Sachen und dann siehst du hast noch eine Mail und dann guckst du eben kurz die Mail an oder du gehst eben zu Instagram oder du schaust deinen Kontostand an, was bei mir momentan die Sache ist, oder du gehst zu Google News oder zur Süddeutschen oder was auch immer und dann bist du halt weg, ja? So, das ist das Problem.
Ja.
Und ich habe es jetzt so gemacht und es funktioniert tatsächlich erstaunlich gut und es ist noch dazu lustig. Ich habe mir ein Notizbüchlein neben mich gelegt, wenn ich ein Buch lese. Und wenn ich dann Fragen habe, anstatt die zu googeln, schreibe ich die da rein und denke mir, okay, die schaue ich dann später nach. Entweder merke ich später, es interessiert mich gar nicht so sehr, ich wollte mich nur ablenken, oder ich kann es halt wirklich dann mal alles in einem Ratsch angucken und habe dann trotzdem nicht dieses typische Ding, dass ich wieder am Handy hänge. Also probiert das mal aus, wenn ihr auch so seid wie ich und euch ständig ablenken lasst von jedem Kram, dass ihr euch ein kleines Notizbüchlein, zum Beispiel, ich hatte ein Buch jetzt gelesen, und da kam vor Pumpkin Pie. Und dann dachte ich mir, hey, Pumpkin Pie ist ja so ein Ding der amerikanischen Kultur. Woraus wird eigentlich Pumpkin, ja, Kürbis, klar. Aber wie wird der gemacht? Und wo ist da ein Rezept? Und Kürbis. Dann habe ich mir das angeguckt und habe überlegt, ob ich das kochen könnte. Und dann habe ich mir noch ein Video dazu angeguckt und schon war ich weg, weißt du, so.
Ja. Also, ja. Ja, warum auch immer, keine Ahnung. Ich meine, es ist auch immer wahnsinnig viel Arbeit zu machen den ganzen Tag.
Ja.
Und abends muss natürlich auch mal alte Folge Bergdoktor geguckt werden. Ja? Also sagen wir mal so, während du unendlich lange bei Instagram lang scrollst, schaue ich nochmal einen alten Bergdoktor.
Einen alten
90
Bergdoktor.
Minuten. Ja. Also das ist mein Instagram.
Okay.
Und jetzt ist es ist aber auch wirklich, muss man sagen, ich liebe ja auch Österreich, ich liebe die Gegend. Und wenn man dann alleine nur diese Landschaft da sieht und wenn er mit dem Auto da wieder langfährt und man fragt sich, ah, kenne ich das? War ich das? Oh, da würde ich gerne dann auch mal vorbeifahren. Wo ist das wohl? Alleine die Landschaft beim Bergdoktor ist atemberaubend. Da kannst du sagen, was du willst.
Wobei ich dann sehr enttäuscht war, als ich dann da in der Region war diesen Sommer, weil was dort natürlich nicht gezeigt wird, ist, wie wahnsinnig viel Verkehr durch diese Täler gepresst wird, gell? Also diese ganzen, ja, finde ich schon.
Ist das dein Ernst?
Ja,
aber da ist
schon.
Doch kaum Verkehr.
Nee, da sind doch, da also sind nur lauter Schnellstraßen, also diese lange Straße, die da so durchfährt.
Aber die finde ich noch total entspannt.
Echt? Ja, entspannt, aber die siehst du natürlich nie im Bergdoktor. Da denkst du, da sind nur so kleine Dörfchen und Örtchen und da winkt
aber
man
sich
zu.
Es ist ja auch überwiegend so. Da ist halt eine Schnellstraße, die aber auch manchmal so etwas tief versetzt durch die Orte
ja,
fährt,
das
weißt
stimmt.
Du?
Ja, das stimmt.
Also ich finde es. Aber gut, ich meine, du hast in St. Johann gewohnt.
Ja.
Da würde ich zum Beispiel keinen Urlaub machen wollen. Ich finde St. Johann an sich total langweilig, den
ja,
Ort.
Ja, ist es auch.
Aber wenn wir von Elmau, Schäffau, am
Wilden Kaiser.
Am Wilden Kaiser, würde ich sagen, am Kaiserstuhl. Schäffau, Going, ja, der Ort. Ich habe immer Going gesagt die ganze Zeit. Ich sage seit Jahren Going, aber der heißt wahrscheinlich Going, oder?
Ich nehme es an, weil ich bin aus Poing und das ist auch Poing und nicht Poing.
Ja. Ach, ich hätte bei dir auch immer Poing gesagt.
Nee, Poing.
Das heißt Poing. Okay, ja. Dann heißt es selbstverständlich auch Going. Ne? Oder Schäffau, Elmau. Das sind alles wirklich, Söll heißt der Ort.
Zell, genau. Ja,
das sind eigentlich alles kleine, auch fast schon idyllische Orte. Nun gut, Elmau ist natürlich da, wo so ein bisschen die ganzen Geschäfte sind und so. Also das ist einfach Geschäftsrummel und Trubel. Aber so rundherum ist das schon sehr idyllisch.
Es ist schön,
finde
da.
Ich.
Ja. Es gibt ja jetzt im Dezember wieder neue Folgen, oder?
Ja,
genau.
Gibt es.
Genau. Ah, ja, gut, aber wir wollen ja eigentlich übers Lesen reden hier.
Ja,
also,
wir wollen übers Lesen reden.
Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch sagen, dass ich die Kreativwoche hatte. Das kann ich ja später in der Nachlese dann, damit wir uns jetzt hier nicht so verquatschen. Aber ich kann dir dann erzählen, wie meine Kreativwoche war. Dann habe ich angefangen aus einem Witz, weil du letztes Mal doch so einen schönen Spruch gesagt hast. Und dann habe ich aus Witz uns einen Spreadshirt-Shop gemacht, wo man also dann T-Shirts und Tassen mit diesem Spruch kaufen könnte, weil ich dachte, das wäre lustig. Und unser Logo haben sie sofort angenommen, also nur diesen Kreis mit den verschiedenen Farben, den gibt's jetzt auf ganz vielen verschiedenen Produkten, aber den Spruch haben sie nicht angenommen, weil ich irgendwie das von der Auflösung her nicht richtig gemacht habe. Ich bin echt schlecht in so Grafiksachen.
Okay,
vielleicht sollte ich mit Journey mal fragen. Ja, mach
meinst
du das
wirklich
mal.
Deswegen haben die das nicht angenommen.
Ja, das stand dabei, war irgendwie nicht gut genug. Das war nicht gut genug.
Ja.
Ja, ist ja auch gut, dass die nicht jeden Quatsch, weißt du, weil sonst am Ende bestellt es jemand und dann ist es total pixelig auf dem T-Shirt-Druck und dann ist es ja auch nicht gut.
Ja, furchtbar.
Also, nee.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, also mit was hast du das gemacht? Doch mit Canva.
Mit Canva, ja.
Ja, aber dann gibst du bei Canva einfach ein, 5000
T-Shirt, da kannst du sogar T-Shirt eingeben. Das hatte
ja,
ich so
aber
gemacht, aber es hat auf jeden Fall nicht
dieses
geklappt.
Bild machen würdest, da gibst du doch einfach ein, kreiere eigene Formate, 5000 mal 6000 und dann Bildschirm ausfüllen, dann hast du eine riesen Auflösung.
Christian, aber du merkst, was ich gerade versuche. Ich versuche gerade zu sagen, oh, ich bin leider viel zu dumm dafür, kannst du das nicht machen?
Na klar, Pippi, logisch Kleines, ich mach dir das. Ich mach dir auf Canva diesen Satz.
Super, danke, mein Held.
Welcher Satz war das noch? Welcher Satz war das?
Ich habe den Satz auch vergessen, sonst hätte ich ihn jetzt gesagt. Man muss lesen, man muss einfach lesen oder so. War der, genau.
Ah, okay.
Weißt du noch? Den hast du ganz am Ende gesagt, der war sehr nett. Man muss einfach gelesen haben oder so.
Man muss gelesen haben.
Man muss gelesen haben, ja. Genau.
War der das? Aber du ich hast glaube, die nochmal im Original. Oh, ja. Da muss ich unsere Podcast-Folge von letzter Woche nochmal durchführen.
Nein, musst du nicht. Es wäre ja auch ganz schlimm und viel verlangt. Nein, ich kann ihn
nicht. Man muss gar nicht.
Nein, ich sehe ihn noch in unserem Spreadshirt-Shop. Ist er noch drin? Da steht dann nur drunter, wurde nicht veröffentlicht. Ja, genau. Auf jeden Fall, das wollte ich noch sagen.
Ich kannte Spreadshirt bisher noch nicht.
Echt? Spreadshirt-Shop. Das gibt es aber schon Jahrtausende. Das gab es bei Schlaflos in München damals schon, glaube ich. Also das habe ich schon.
Der erste Podcast Deutschlands, den du gemacht hast vor 20 Jahren.
Das war nicht
Jahren.
Der erste, aber einer der ersten. Ja, genau.
Ja.
Boah, ist das lang her. Genau. Und dann wollte ich sagen, in Sachen Steady tut sich auch was. Und zwar habe ich jetzt ein Häkchen gesetzt, da bin ich ja auch noch Learning by Doing, dass man jetzt eine Probemitgliedschaft erstmal machen kann. Also man kann erstmal, glaube ich, 30 Tage oder 14 Tage, weiß ich nicht genau, schnuppern und sich das mal anhören, was wir so in der Nachlese quatschen und dann erst entscheiden, ob man bereit ist, dafür Geld auszugeben. Also das finde ich ganz cool, dass das gibt. Und Tim und Sabine probieren das gerade aus und wir haben auch ein neues zahlendes Mitglied und zwar die Kerstin. Herzlich willkommen in unserer Steady-Community und danke für deine Unterstützung als Lesemaus. Vielen Dank.
Toll, jo. Kerstin. Toll, toll, toll.
Ja. Cool. So, jetzt kommen wir jetzt aber mal zu unseren Büchern, oder? Sonst geht ja hier gar nichts vorwärts heute.
Kommen wir mal zu den Büchern.
Willst du anfangen?
Mit dem ersten Satz.
Ja.
Mein erster Satz. In 2 Minuten sind wir live, ruft der Aufnahmeleiter durch das Nachrichtenstudio. Die Kameramänner setzen ihre Kopfhörer auf.
Oh, interessiert mich sehr. Irgendwas mit Fernsehstudio und so? Radiostudio? Fernsehstudio? Fernsehstudio.
Ja, also ja, Kameramänner, ja. Die Kopfhörer aufsetzen.
Ach so, Kameramänner, ja, stimmt.
Aufnahmeleiter, das gehört. Klingt alles nach Fernsehen.
Wenn du fragst. Cool, okay. Mhm. Nee, kenne ich nicht, glaube ich.
Okay, dein erster Satz.
Mein erster Satz. Mr. G, wenn er sie alle zum Festland ruderte. Sie verfolgte, wie die Stadt allmählich in Sicht kam, die Gebäude langsam größer wurden, der weiße Kirchturm leuchtend vor dem tiefblauen Himmel. Ich glaube, ich habe am Anfang was vergessen, kann das sein?
Ein Verb?
Ich glaube, da fehlt ein Verb, aber ich kann es jetzt
nicht. Der Mr. G vor dem sowieso, habe ich gedacht, interessanter Anfang, aber
ich glaube, ich habe ein Verb vergessen. Naja gut, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem.
Gib uns das Verb doch nochmal.
Ich weiß es nicht, ich habe es vergessen zu copy-pasten.
Ach so, ich verstehe.
Ja.
Okay, sag nochmal den ersten Satz.
Ich fange einfach später an.
Sag bitte den, nein, ich will das wissen. Wir wollen doch jetzt, das in unser Gehirn soll sozusagen diese Lücke füllen.
Meinst du? Mr. G, wenn er sie alle zum Festland ruderte. Punkt.
Okay, Mr. G.
Sie sah
strahlte.
Mr. G oder so wahrscheinlich.
Ich finde, Mr. G strahlte, wenn er sie alle zum Festland.
Weißt du was, wir können es so machen. Du erzählst jetzt von deinem Buch und solange gucke ich in meine Kindle-App, wie der erste Satz
ist. Nein, das kannst du doch jetzt auch mal live machen. Wir sind jetzt einfach mal live
wir sind
dabei.
Jetzt live dabei. Mal, die Folge ist eh schon endlos lang, dann machen wir die jetzt noch länger. Genau. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie das Buch hieß. Doch, ich weiß es wieder.
Auch schön.
Ah, ja. Ich habe ganz schön viel Zeug hier drauf, sage ich dir. Da, ich hab's.
Ja.
Buch wird geöffnet. Buch wird geöffnet.
Wahrscheinlich ist der Satz genauso. Und da ist überhaupt nichts.
Aha, nee, eine Zeile fehlt. Damals saß Beatrix am liebsten neben Mr. G, wenn er sie alle zum Festland ruderte. Sie verfolgte, wie die Stadt allmählich in Sicht kam, die Gebäude langsam größer wurden, der weiße Kirchturm leuchtend vor dem tiefblauen Himmel.
Ja, da muss ich sagen, dadurch, dass du uns die Zeile gegeben hast, entstehen ganz andere Bilder.
Ja.
Und jetzt bin ich wirklich irgendwo in einer sehr idyllischen Gegend. Ich könnte mir vorstellen, es ist Skandinavien.
Nein.
Die Frau lebt natürlich, es ist nicht Skandinavien,
Nein.
Sie lebt auf jeden Fall auf einer Insel. Sie lebt auf einer kleinen Insel und auf dem Festland ist eben die große Stadt. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Ja.
Stimmt es oder nicht?
Es stimmt nicht ganz. Es ist Maine. Und in dem Fall verbringen sie ihren Sommer auf einer kleinen Insel. Das stimmt dann doch
auch
wieder.
Schön.
Genau. Und Maine und Skandinavien
das.
Ist, glaube ich, von der Natur her gar nicht so weit voneinander entfernt.
Ja, ja.
Also ist beides so ein bisschen.
Maine ist auch toll.
Ja.
Auch da viele von diesen wunderschönen Häusern.
Ja, genau.
Die teilweise auch, glaube ich, diese rote Farbe haben. Manchmal diese grauen Schindelhäuser, die du in Neuengland hast. Es ist wahnsinnig atmosphärisch. Dann erzähl mal.
Das Buch ist Laura Spence Ash und dahinter das Meer. Und zwar hatte ich mir ja vorgenommen, wir haben wieder ein Meerbuch, merkst du es?
Ja.
Wir haben ja gesagt, alle Bestseller müssen was mit Wasser zu tun haben und es scheint wirklich sich dieses Jahr durchzuziehen. Und ich hatte mir ja vorgenommen, dass ich alle Bücher lese, die auf der Shortlist vom Preis der unabhängigen Buchhandel war. Und das ist jetzt das Letzte, was ich davon gelesen habe. Und ich habe es wirklich sehr gerne gelesen. Es ist ein relativ dicker Schmöker. Und es geht also um Folgendes. Und diese Grundprämisse fand ich einfach ganz toll. Also die hat mich total gekriegt und danach hat es mich etwas verlassen. Aber die Grundprämisse an sich ist es schon wert, finde ich, dass man es liest. Und zwar, es geht um London 1940. Da gibt es die Familie Thompson und die haben eine 11-jährige Tochter und London ist mitten im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs, kann man sich gut vorstellen. Also beschließt diese Familie schweren Herzens, das Mädchen nach Amerika zu schicken, alleine auf dem Schiff. Und 5 Jahre lang insgesamt bleibt dieses Mädchen dann also dort in den USA und erstaunlicherweise, das fand ich total irre, ist das ein Debütroman und zwar von dieser Autorin Laura Spence Ash, die ist aber schon über 60. Und sie hat dann selber gesagt, sie musste irgendwie eben schon, also sie ist 63 und sie schrieb dann, ich musste 63 werden, um zu erleben, dass mein erster Roman und dahinter das Meer erscheint. Und sie sagt auch, sie musste halt erstmal vieles erleben in ihrem Leben, damit sie überhaupt dann Stoff hatte, um was zu schreiben. Ja, also das musste sich erst was ansammeln sozusagen. Also es geht um diese Beatrix. Stell dir das vor, so ein kleines Mädchen alleine auf so eine weite Reise zu schicken in einer Zeit vor FaceTime und WhatsApp und wie sie alle heißen. Also du hattest ja wirklich dann keinen Kontakt mehr zu deinem Kind und das kam dann mit 15 wieder zurück. Ein ganz veränderter Mensch, ja, total irre. Diese Beatrix hat jedenfalls Glück. Sie kommt in eine sehr warmherzige Familie ohne Geldsorgen. Das war, glaube ich, so viel ich gelesen habe, nicht immer so. Und fortan hat sie dann also in Amerika neue Eltern und auch 2 Brüder dazu gewonnen. Und ihre Erinnerung an England verblasst dann langsam. Das kann man sich auch vorstellen. Sie geht als Kind dahin, wird langsam zum Teenager. Und das ist dann eigentlich der Anfang eben dieses Buches, denn wir begleiten Beatrix und ihre beiden Familien dann über einige Jahrzehnte hinweg, bis ins Erwachsenenalter. Und diese 5 Jahre im Ausland waren natürlich total prägend für alle von ihnen. Und irgendwie bleibt auch die große Frage, das ist dann das, wo ich mir dachte, nee, wie es denn mit der großen Liebe für Bea aussieht. Also du denkst dann immer, wer wird's wohl werden, wer ist ihr Traummann und so weiter. Ja, also es driftet dann so ein bisschen in so eine Liebesgeschichte ab. Mir ist aufgefallen, als ich das jetzt zusammengeschrieben habe für heute, dass ich in dem Buch total wenig unterstrichen habe. Also bei Besat war es ja so, dass ich wirklich irgendwie jeden dritten Satz unterstrichen habe, weil ich die so merkenswert fand. Und da jetzt irgendwie gar nicht, und ich weiß nicht genau warum, vielleicht weil es nicht so einzelne Sätze waren, die mich umgehauen haben, vielleicht auch, weil ich so im Lesen drin war, dass ich es einfach vergessen habe. Das kann auch sein. Das ist halt wirklich so ein Schmöker.
Schmöker ist gut.
Ja,
Schmöker ist gut.
Es ist schon gut.
Finde ich das höchste Prädikat für Lesevergnügen.
Ja.
Ein Schmöker hat was.
Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Also es ist ganz dicht erzählt. Es wechselt zwischen verschiedenen Personen hin und her. Das haben wir ja momentan sehr häufig bei Büchern. Er behandelt eben mit dieser Kinderverschickung ein Thema, das ich unglaublich finde. Ich finde es unvorstellbar, wie man damals die Kinder so weit wegschicken konnte, um sie in Sicherheit zu wissen. Aber klar, dass man das getan hat. Ja, also manche haben sie aufs Land geschickt, aber da waren sie natürlich auch nicht so sicher. Und man dachte eben damals, da wusste man ja noch nicht, dass die USA auch in irgendeiner Weise dann da mit beteiligt wären. Man dachte, da ist sie weit genug weg und hat praktisch ihre Ruhe und ihre Sicherheit. Also es gab höchstens ein paar Briefe, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und das ist auch die Geschichte, die mich eben vor allem interessiert hat. Und ich hätte gern mehr darüber gelesen, wie eben so eine Trennung, was die mit den Familien macht. Und das Buch biegt dann aber eben ab und wird eher zu manchmal etwas kitschigen Liebesgeschichte. Ist auch schön, aber halt nicht so einzigartig, finde ich. Und die kleine Rüge am Rande ist, dieses Buch benutzt kaum Anführungsstriche. Und das hat das Dialogelesen, finde ich, wieder sehr mühsam gemacht. Und vor allem, ich verstehe nicht, warum. Also manchmal so Bernardine Evaristo und wie sie heißen, die machen ja sowas, um das als Stilmittel irgendwie zu benutzen, dass sie zum Beispiel alles klein schreiben oder ohne Punkte oder sowas. Ja,
denn die wollen Kunst sein. Ich frage mich, was ist das Stilmittel? Warum das macht man es?
Genau,
was
so kann man es sehen.
Warum alles klein schreiben?
Aber dieses Buch jetzt, das war so, finde ich, konventionell geschrieben, dass ich nicht verstehe, warum man da die Anführungszeichen weglässt. Also es hat mich total genervt irgendwie. Also natürlich, man kann es trotzdem flüssig lesen, aber es wäre für mich noch leichter gewesen, wenn da einfach Gänsefüßchen gewesen wären. Aber gut. Es ist ein flauschiger Familienroman, der auf einer wahren Begebenheit aus der Kriegszeit aufbaut. Und es ist eben, wie schon gesagt, ein schöner Schmöker. Und ich habe da gar nichts dagegen zu sagen. Setzt euch mit einer schönen Tasse Tee in euren Lesesessel und liest das jetzt im Winter. Das ist wunderbar. Und ich habe dann übrigens noch nachgelesen, weil mich diese ganze historische Geschichte sehr interessiert hat. Die britische Regierung hatte ein Programm eingerichtet, das hieß Children's Overseas Reception Board, um Kinder nach Amerika, Kanada, Neuseeland, Australien und Südafrika zu schicken. Und gleich in den ersten Monaten sollten 210.000 Kinder registriert werden. Also die wollten da dann alle weg oder die Familien wollten, dass die in Sicherheit sind. Allerdings wurden dann 2.664 Kinder nur wirklich in ein anderes Land gebracht, denn ein deutsches U-Boot hat eines dieser Schiffe versenkt, auf dem dann ungefähr 77 Kinder starben. Da gab es jetzt unterschiedliche Zahlen. Und daraufhin hat man dann dieses Programm natürlich gestoppt, weil man nicht wollte, dass die Kinder natürlich dann einem riesigen Risiko ausgesetzt sind. Allerdings habe ich dann noch gelesen, dass wohl wohlhabende Eltern ihre Kinder dann privat aus England fortgeschickt haben. Und das sollen so um die 14.000 gewesen sein, die dann den Krieg also in irgendeinem anderen Land verbracht haben, weit weg. Also irre Geschichte, finde ich. Für alle, die selber Kinder haben, glaube ich, noch unvorstellbarer, wie man das machen konnte. Aber ich könnte mir auch nicht vorstellen, mein Kind in ein Internat zu geben zum Beispiel. Das ist halt in jeder Familie auch wieder anders, denke ich.
Sehr schön. Laura Spence Ash. Ich liebe den Namen schon.
Genau, ja, schön, gell? Und dahinter das Meer.
Ja, auch ein toller Titel. Ja. Wie heißt es im Original, weißt du es?
Oh nee, das weiß ich nicht. Soll ich nachgucken?
Okay. Ja, steht es auch in deinem Kindle? Steht es da drauf?
Nee, aber ich guck mal kurz in den.
Ansonsten steht ja im echten Buchdeckel
Beyond That, the Sea.
Okay, Beyond That, the Sea.
Genau, also wortwörtlich mal übersetzt. Genau, ja.
Okay, coole Sache.
Ja.
Lovely.
Lovely. My dear, lovely. So, jetzt bin ich aber gespannt auf dein Aufnahmestudio, dein Fernsehstudio, dein Buch. Worum geht's bei dir? Was ist es?
Also ich muss halt sagen, es ist gar nicht mein Haupttipp für heute. Mein Haupttipp kommt vielleicht in der Graphic Novel nachher. Aha. Da kommt etwas ganz Neues. Dieses Buch ist ein paar Jahre älter. Und ich lese aber jetzt gerade die Fortsetzung. Und deswegen möchte ich es euch empfehlen, weil ich finde, es ist ein Buch, ich kenne niemanden, dem das Buch nicht gefallen hat. Ich weiß gar nicht, ob ich es als Schmoker bezeichnen
sehr
könnte.
Neugierig.
Und es ist das Buch, und ich vermute, dass du es auch schon gelesen hast, und zwar Stay Away from Gretchen, eine unmögliche Liebe.
Nein, habe ich nicht gelesen. Ist wieder eins der Bücher, wo der Spiegel-Bestseller-Aufkleber drauf war, wo ich dann gedacht habe, oh, das findet wieder jeder toll, das lese ich nicht.
Ja, von Susanne Abel. Und es ist eine ganz wunderbare, liebevoll konstruierte Geschichte aus dem Nachkriegsdeutschland, die aber in der Gegenwart beginnt. Wir sind im Jahre 2015. Greta Mondrath, 84 Jahre alt, wird ins Klinikum in Aschaffenburg gebracht, weil sie offenbar orientierungslos 250 Kilometer weit mit ihrem Auto gefahren ist, bis der Sprit ausging. So, mit ihr stimmt irgendetwas nicht offensichtlich. Ihr Sohn ist Thomas Mondrath, bekannter Nachrichtensprecher eines Kölner Fernsehsenders. Und er muss sich jetzt um diese Mutter kümmern, was ihm überhaupt gar nicht passt. Die ist eigentlich immer ziemlich fit gewesen, aber es kommen halt die ersten Anzeichen von Demenz. Irgendwie passt auch das Kümmern nicht in sein Hochglanzleben, das er lebt. Er ist eigentlich ein ziemliches Arschloch. Und sie ist aber auch eine kuriose Frau. Sie sieht es auch nicht ein, dass sie plötzlich nicht mehr Auto fahren soll. Denn er sagt zu ihr, meinst du nicht, du solltest das Autofahren erstmal lassen? Und sie, das wäre ja noch schöner, wo soll ich denn einkaufen und so? Das sagt sie. Und sie bestellt sich dann auch noch, auch Anfang des Buches, ein nagelneues, rotes BMW Cabriolet. Das bringt der Autohändler plötzlich an. Und beziehungsweise sie holt es ab und verunglückt fast bei der Probefahrt. Und er ist total stinkig, als er das mitkriegt, dass sie sich ein Auto gekauft hat. So, er nimmt dann vorsichtshalber den Führerschein seiner Mutter an sich. Und es fällt ihm das Foto eines dunkelhäutigen kleinen Mädchens auf. Denn das fällt raus, dieses Bild. Und da steht Marile. Und hier beginnt diese Geschichte. Wer ist Marile? Was ist mit Marile? Eine Geschichte, die uns nach Heidelberg führt. Sie verstummt, sie erzählt nichts. Und jetzt fängt er an, sich etwas näher mit der Vergangenheit seiner Mutter zu befassen. Und bekommt auch nach und nach heraus, woher diese unendliche Traurigkeit kommt, die sie manchmal hat. Und sie erzählt von der Flucht damals. Sie kommt aus einer Flüchtlingsfamilie. Flucht vor russischen Soldaten im eisigen Winter. Es geht um einen verschollenen Vater. Es geht um, ja, darum, welche Erfolge sie auf dem Schwarzmarkt erzielt. Diese tollen Momente. Sie sind in Heidelberg letztendlich gelandet. So, und jetzt kommt die große Ausgangsstory. Sie, die Tochter einer Flüchtlingsfamilie aus Ostpreußen, verliebt sich in Heidelberg in einen afroamerikanischen GI. Und in der Zeit damals haben ja manche sogar die geheiratet. Ja, und dann stell dir mal vor, der totgeglaubte Vater kommt dann irgendwann doch noch nach Hause. Seine Tochter ist eventuell mit einem GI verheiratet. Da fallen dann natürlich Sätze wie, so ein Satz wird auch an der einen Stelle zitiert, ich habe gekämpft und meine Haut hingehalten und meine Töchter haben sich wie Huren dem Feind angeboten. Mhm. Das war ja auch so ein bisschen die Stimmung für solche Frauen damals. Und jetzt verrate ich auch überhaupt nichts mehr, aber auch für Tom Mondrath verändert sich natürlich so einiges im Leben, als er so ein bisschen mitbekommt, was seine Mutter da aus der Vergangenheit erzählt. Geht um Themen wie Demenz und Überleben in der Nachkriegszeit, große Liebe natürlich, Rassismus und Hunger und Überlebensinstinkt ließen keinen Raum für Moral. Mhm. Steht, glaube ich, auf Seite 15 in diesem Buch. Es ist eine wahnsinnig schöne Geschichte, eine unglaublich berührende Geschichte. Es ist auch ein Schmöker, wenn du so willst. Du hast natürlich die historischen Fakten, vor denen diese Geschichte erzählt wird. Und ich kenne niemanden, und ich kenne einige, die es gelesen haben, der dieses Buch nicht abfeiert. Es ist wirklich ein wahnsinnig schöner Roman. Und ich bin sehr gespannt auf den Teil 2 von Susanne Abel. Das war wohl ihr Debüt, auch dieses Buch. Und diese Geschichte geht dann auch noch in gewisser Weise weiter. Also zumindest sind die Figuren gleich. Und diese Fortsetzung heißt dann, was ich nie gesagt habe, Gretchens Schicksalsfamilie. Und warum heißt dieses Buch eigentlich Stay Away from Gretchen? Deswegen fiel es mir damals so auf. Dieser englische Titel, warum? Und natürlich hatten damals die GIs Anweisung, sich nicht mit deutschen Mädchen einzulassen. Und Gretchen stand wohl für das typische deutsche Fräulein damals. Und deswegen heißt dieses Buch Stay Away from Gretchen, Doppelpunkt, eine unmögliche Liebe. Und es ist wirklich, wirklich eine tolle, tolle Geschichte. Ich bin also gespannt auf Buch 2. Da hat mir jemand gesagt, es ist nicht ganz so toll, aber es ist auch schön.
Okay.
Und auch schön würde mir reichen, wenn ich bedenke, wie toll eigentlich dieses erste Buch war. Es ist einfach, und sie hat auch, muss man sagen, sie hat auch wirklich sich eine schöne Geschichte auch einfallen lassen. Und du merkst ja auch schon an dieser krassen 84-Jährigen, ja, dass sie 250 Kilometer fährt, orientierungslos, bis ihr Sprit leer ist. Daran merkst du schon alleine, die hat Ideen gehabt auch, Susanne Abel. Das ist nicht nur einfach mal eine Geschichte erzählt. Es sind auch wirklich schöne Ideen, schöne Konstellationen. Lohnt sich auf jeden Fall.
Schön und interessant, dass wir beide Bücher mitbringen, die was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben heute. Was wir sonst beide eigentlich
Kindern
nicht so oft haben.
Ja, genau. Und auch mit Kindern. Ja, ja. Geht ja auch noch ein bisschen um Kinder. Deswegen. Und
also sollte ich
habe auch
lesen.
Nicht zu viel verraten, muss ich sagen. Ja. Das ist so ein bisschen der ganze Ausgangsplot. Und dann geht die Geschichte eigentlich erst los. Also im Gegensatz zu wahrscheinlich den meisten Rezensionen habe ich mich hier sehr bedeckt gehalten.
Ja, sehr gut.
Hoffentlich Interesse geweckt, aber ich habe noch nicht zu viel verraten.
Das ist ja immer das Schwierige, das haben wir ja schon oft gemerkt, dass wir natürlich versuchen, euch neugierig zu machen auf Bücher, aber dann natürlich nicht gleich zu viel verraten wollen. Das ist immer so ein Spagat eigentlich, den man da geht.
Aber das geht.
Es
geht
schon, ja. Ja, es geht. Also mich ärgert auch ganz oft eben der Klappentext, wo dann schon viel zu viel verraten wird und deswegen lese ich den gar nicht und ja, nehme mir einfach irgendein Buch und gucke.
Ja. Man kann natürlich sagen, Rezensionen sind nicht als Buchtipps geplant. Die sollen keine Buchtipps sein, Rezensionen.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man damit rechnen, dass diese Rezensionen lauter Menschen lesen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Und wenn ihnen da etwas gefällt, ja, dann bekommen sie einfach schon viel zu viel verraten.
Ja.
Es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Ist mir auch egal. Ich weiß nicht, wie man das Problem lösen kann, wahrscheinlich nicht. Aber jeder Rezensent steht da auch ein bisschen in der Verantwortung. Viele werden dem nicht gerecht, weil sie nur einfach an sich selber denken und wie geil sie schreiben können und wie geil sie was kritisieren und analysieren. Ich finde es eine Frechheit teilweise.
Haben
was
wir
das
ein
steht.
Problem mit Literaturrezensenten, Herr Thees?
Ja klar, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen. Nee, weil ich es einfach eine Frechheit finde. Manchmal wird das Ende verraten.
Ja, ist aber bei Filmen auch so. Filmtrailer. Filmtrailer sind ja noch viel schlimmer.
Ja, da ist es immerhin zumindest manchmal so aus dem Zusammenhang gerissen. Aber ich gebe dir völlig recht, ich gucke oft keine Trailer.
Ja, genau, weil die einfach schon viel zu viel verraten und die besten Szenen da schon drin haben. Ja, genau. Okay, dann machen wir mal weiter.
Noch ein Satz.
Hast du einen schönen Satz?
Nö. Ich sollte echt mal wieder sammeln, das ist schlimm, aber ich mache das, ich sammle ab jetzt wieder, hast ja recht, mach du mal.
Alles gut, was kommt, das kommt, dafür liest du unendlich viele Bücher. mein schöner Satz, der mir sehr gefallen hat, auch wenn du vielleicht ganz am Anfang gar nicht so darauf reagieren wirst, aber sie hatte die Augen ihrer Mutter. Kleine zornige Knöpfe. Das ist sehr schlicht. Aber ich finde das Bild total gut. Knöpfe alleine. Ja. Man kann sich das richtig vorstellen, wie diese kleine zornige Frau, wie diese Pupillen aussehen.
Und müssen ja vor allem dunkle Augen sein eigentlich, gell? Braun oder schwarz?
Genau.
Weiß man auch gleich.
Kleine zornige Knöpfe. Das Buch ist von Jamie Attenberg und heißt Die Middlesteins. Und es geht ganz kurz um eine jüdische Familie. Im Mittelpunkt Mutter Edie, über 100 Kilo schwer. Sie isst gerne, für ihr Leben gerne. Bei 135 Kilo nach 30 Jahren Ehe verlässt sie ihr Mann. Alle sind irgendwie unglücklich. Die Kinder Robin und Benny sind fassungslos, dass der Mann seine todkranke Frau einfach so verlässt. Es ist ein ganz ruhiger, immer wieder höchst amüsanter Roman auch. Und es geht immer um Essen, bei der jungen Edie auch schon, als sie noch 73 Kilo wiegt, ja. Als sie sich damals zu einem Date verabredet, da streiten sie sich, wo sie zum Essen gehen wollen. Aber letztendlich sagt sie dann, hol mich an meinem Wohnheim ab. Und er fragt, woran erkenne ich dich? Und sie sagt, ich bin die, der es egal ist, wo wir zu Abendessen gehen. Weißt du, aber auch da, nur um diesen Satz noch mitzugeben. Wie geil ist dieser Satz, ich bin die, der es egal ist, wo wir zu Abend essen. Schön. Daran erkennst du mich.
Ja, ja.
Also ja, wir leiden sehr mit dieser verfressenen Frau und Mutter, die am liebsten auch noch die Fritten und Burger ihrer Kinder essen würde. So ist sie. Da heißt es auch noch, diesen Satz zum Schluss noch, plötzlich kam sie sich vor wie ein Tier. Denn sie hätte das Sandwich am liebsten irgendwo hingeschleppt, in einen Park, in ein verborgenes Gehölz, grün, dunkel und heiter, um es dort, wenn sie ganz sicher allein war, mit den Zähnen zu zerreißen. Jamie Attenberg, Die Middlesteins. Daraus war der schöne Satz.
Sehr schön. Sag mal, aber so in Richtung Bodyshaming und so geht das hoffentlich nicht, sondern das ist irgendwie mit Bedacht geschrieben.
Naja, oder klar, aber was heißt Bodyshaming?
Ja, wenn es im ganzen Buch nur darum geht, wie dick die Mutter ist. Nee, oder so ist
es. Naja, es geht ja auch darum, wie unglücklich alle sind.
Okay.
Also keine Sorge.
Ja. Sehr gut. Ja, ich finde, manche Sachen liest man halt heute einfach anders als früher. Also, weißt du?
Ja.
Dass man irgendwie dann merkt so, das ist eigentlich, wäre heute nicht mehr okay.
Aber ich bin ja immer so einer, der sagt, das Buch ist damals geschrieben worden.
Ja.
Das Buch ist nicht für heute geschrieben worden. Es ist aus der damaligen Zeit. Und es erzählt uns ja auch etwas über die damalige Zeit.
Ja,
deswegen hätte ich auch kein Problem, wenn bei Pippi Langstrumpf, weiß gar nicht mehr, was da genau, was war bei Pippi Langstrumpf noch bemängelt worden? Na gut, da ging es um den N-König, ne?
Ja,
geht's genau. Da, glaube ich.
Finde ich nicht
mehr. Ja, das ist also natürlich, damals heute den Kindern noch vorliest. Ja, auch da, ja.
Ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob es ein Kinderbuch ist oder eins für Erwachsene. Und dann kannst du ja auch bei Kinderbüchern nochmal für die Eltern praktisch noch eine Einleitung hinschreiben, warum man manche Dinge geändert hat und so weiter. Das, finde ich, kann man ja dann nach guten Gewissens erklären. Genau.
Ja,
langes Thema. Ja, schwieriges Thema. Machen wir lieber was Schönes.
Auch heute haben wir wieder einen prominenten Autoren dabei. Er ist vor allem wirklich berühmt für seine Kinderbücher. Es ist Bernhard Hoecker.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen. Ich grüße alle ganz herzlich, insbesondere die jungen Zuhörer, so zwischen 3 und 8.
Haben wir ganz viele davon, ganz bestimmt. Sag mal, Bernhard, ich muss dich ja vorneweg mal fragen. Momentan ist es ja ein beliebtes Schimpfwort in einem Teil unserer Gesellschaft, ein Kinderbuchautor zu sein. Wie fühlst du dich damit?
Wirklich? Ja, ich fühle mich, ja, das ist ja so eine abwertende, man redet doch von unserem Herrn Wirtschaftsminister gerne von dem Kinderbuchautor.
Genau.
Man könnte auch sagen, Doktor der Literaturwissenschaften, aber dann wäre man als Jurist auf einmal scheiße. Und wenn man aber dann sagt, der andere ist ja nur ein Kinderbuchautor, dann steht man als Jurist auf einmal besser da. Aber ich selber, also ich finde es natürlich total blöd, weil das, also da steckt ja eine Beleidigung hinter, der Wunsch einer Beleidigung und Abwertung. Ich selber finde allerdings, das war bei mir auch, als es anfing, mit Kinderbuchautor zu sein, ich fand das schon sehr herausfordernd und sehr schwierig, weil man da schon eine Verantwortung hat. Man ist ja bei den Kindern in einer Situation, wo eine Person vorliest. Und es ist sowas Intimes, in das man da hineingeht. Man sitzt mit denen zusammen auf dem Sofa. Und deswegen finde ich, es sagt es mehr über den Aussager aus, als über den ausgesagt wurde.
Darf ich euch ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, Literaturwissenschaft, Doktor der Literaturwissenschaft, darf ich euch ganz kurz ein Meme erzählen, das wirklich schön ist. Mann beugt sich auf der Straße über eine Frau, die offensichtlich umgekippt ist, und er sagt, Hilfe, sind Sie Doktor? Zu dem Vorbeigehenden. Und das ist ein Anzugträger mit Schlips und der sagt, ich bin Doktor der russischen Literatur. Und der am Boden dann, Hilfe, Hilfe, die Frau stirbt. Und der andere setzt sich dann erstmal ruhig hin. Aber hat sie jemals wirklich gelebt? Das ist eines meiner Lieblingsmemes aus der letzten Zeit. Es ist auf Englisch eigentlich. I'm a doctor of Russian literature. But did she ever truly live? Ich finde das so schön. Oh Gott. Ja, Werner, du hast von deinem Katzenhuhn einen zweiten Band geschrieben.
Oh nein, da kann ich direkt wieder korrigierend eingreifen.
Oh, es ist ein dritter Band schon?
Nein, es ist noch nicht mal, also pass auf, es war einfach ein neuer Band und dann erkläre ich die Problematik, die da drin steckt.
Ach, jetzt bin ich aber total gespannt.
Ja, habe ich dir den zweiten nicht geschickt? Der geht direkt los. Wieso?
Also ich habe, was macht der Fisch?
Ja genau, der Fisch auf dem Dach, das ist das Buch, das aktuelle. Pass auf, sag aber, du hast ein neues Buch geschrieben und dann erkläre ich dir alles dazu, euch alles dazu.
Okay, Larissa, komm, frag du ihn. Du hast ein neues Buch geschrieben.
Bernhard, du hast ja jetzt ein neues Buch geschrieben. Worum geht's denn da? Was ist das für ein Buch?
Ja, wir haben das große Glück, dass wir ja mit dem Katzenhuhn bereits zwei Vorlesebücher gemacht haben, wo also quasi pro Buch 8 Geschichten sind. Und jetzt haben wir das große Glück, die jüngere Zielgruppe mal anzusprechen. Das heißt, es ist ein Bilderbuch, eine Geschichte, größere Bilder, weniger Text. Wie ich immer sage, hervorragend geeignet für Erwachsene, weil sie viel weniger arbeiten müssen, wenn sie mit Kindern ein Buch angucken. Da sind halt dann weniger Figuren drin, es ist ein weniger komplex, um quasi auch die jüngere Leserschaft an das Thema Buch oder an das Thema Katzenhuhn heranzuführen.
Was ist denn ein Katzenhuhn?
Ja, das ist das Spannende. Also es ist eine... Es ist keine reale Geschichte, sondern es ist ausgedacht. Und zwar handelt es sich um Timme, der auf dem Nordhof lebt. Und der findet eines Tages einen Katzenumhang auf dem Scheunendach, auf dem Dachboden und merkt, dass er ihm total gut passt. Also er kann seine Flügel reinstecken in die Ärmel und dann kann er die Zehen bewegen und die Krallen ausfahren. Und mit diesem Umhang kann er jetzt höher fliegen als ein Huhn und weiter springen als eine Katze und besser hören, besser sehen. Und deswegen ist er in der Lage, die Probleme, diese ganz normalen Alltagsprobleme, die es auf einem Nordhof gibt, für alle Tiere zu meistern. Also wenn jetzt der Fuchs nachts kommt oder halt, wenn der Fisch überraschenderweise auf dem Dach landet.
Ja, wir müssen nämlich mal sagen, das ist jetzt nicht nur dein eigenes Ding.
Nein, ich habe das mit einer sehr guten anderen Kinderbuchautorin zusammengeschrieben, mit der Eva von Mühlenfels, die ich übers Fernsehen kennengelernt habe. Und ich sag mal so, wir, was die Kreativität angeht, hervorragend miteinander harmonieren. Und haben dann noch mit dem Dominik Rupp einen, also wirklich tollen Illustrator gefunden, der, also man schreibt ja nur Text. Und wenn man dann auf einmal seinen Text gemalt bekommt, das ist schon beeindruckend, wenn man denkt, ach stimmt, das hat der gesehen oder genauso habe ich es mir auch vorgestellt.
Mich hat der Aufkleber auf dem Buch vorne ein bisschen verwirrt, denn dort steht dein Spiegel-Bestseller-Autorin. Also das ist falsches Deutsch.
Bernhard, ja, vielleicht das ist, bei den Aufklebern ja, nachbessern. Da kann ich dir sagen, auch da haben wir im Verlag, also mit dem Verlag zusammen, die finden das auch unmöglich, aber der Spiegel-Bestseller, das sind die Erwachsenenbücher.
Guck und mal, die, Larissa, hier, ich zeige es dir in die Kamera.
Und dein Spiegel ist für die Kinder. Ich glaube, die Bestsellerliste für die Kinder. Und das funktioniert überhaupt nicht mit dein und Plural. Also das ist einfach, aber wer eine Bestsellerliste macht, wer soll sich schon da schon mit Sprache auskennen? Also was hat das schon mit Sprache zu tun? Aber das Design ist schön, wunderschönes Orange.
Ja, über diese Aufkleber haben wir schon viel gesprochen, genau. Die sind uns eher ein kleiner Dorn im Auge. Aber egal, hast du denn deine Bücher schon deinen Hühnern vorgelesen?
Oh ja, natürlich. Also natürlich. Genau genommen ist die Erfahrung mit den Hühnern ist eingeflossen in das Buch. Also das Trippeln, das Hoppeln, das sind alles Dinge, die ich aus eigener Anschauung auch kenne.
Das beneide ich sehr. Ich hätte so gerne Hühner. Wie viele hast du?
Kann ich nur, das hängt immer von der Jahreszeit ab. Wir brüten.
Du meinst, an Weihnachten wird viel gekocht.
Oh, sagen wir mal so, wir gehen mit weniger Hühnern in den Herbst, als wir im Frühjahr gestartet sind. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist der normale Habicht. Den haben wir durchaus auch bei uns. Das gibt's halt. Wir haben Freunde und Verwandte und Bekannte, die dann Hühner übernehmen. Aber es gibt auch Concubin.
Concubin. Das klingt so harmlos, gell? Concubin.
Genau. Ja. Und das ist halt auch so ein bisschen Schicksal. Also nicht, dass ich jetzt geschlechtsdiskriminierend sein möchte, aber Hähne. Also, ich sage mir so, Hähne haben wir besonders lieb, die wohnen bei uns im Haus.
Das heißt, als erstes habt ihr Henriette gegessen?
Nee, Henry gibt's noch. Henriette gibt es noch. Das ist wirklich, das ist die tapferste und älteste bei uns. Die schläft auch nicht mit den anderen im Hühnerstall. Die ist, lustigerweise, ist die am ehesten wie der Timme. Der Timme liegt nämlich gerne auf dem Dach anstatt im Haus drin. Und Henry, wie wir unsere Henriette einfach netterweise nennen, die schläft nicht im Hühnerhaus, sondern die springt nachts in den Efeu hoch. Das heißt, die schläft einfach draußen.
Das ist aber sehr, sehr lebensmüde für einen Huhn, oder?
Ja, interessanterweise ist sie damit wahrscheinlich sicherer als im Haus. Wenn nämlich die automatische Tür nicht funktioniert, würde ja der Fuchs reinkommen, den wir hier gar nicht haben. Aber dann eher der Habicht ist eigentlich hier das größte Problem. Der Habicht und die Katze.
Echt Katzen? Ich dachte, die hätten gar keine Chance gegen so einen Huhn.
Oh doch.
Echt?
Kommt auf die Größe an. Also wir ausgebrütet haben, dann haben die so einen eigenen Käfig, sind quasi die Wöchnerinnenstation und die Kleinkindstation, die Krabbelgruppe. Und da saß die Katze schon oben drauf und hat reingeguckt. Aber wir haben auch einen Hund und somit ist die Nahrungskette quasi geschlossen.
Also das klingt nach Bauernhof. Sehr, sehr schön und idyllisch. Wunderbar.
Fast. Wir haben auch noch Bienen und mit Bienen und Hühnern, die muss man alle bei der Landwirtschaftskammer anmelden. Ist aber noch kein landwirtschaftlicher Betrieb. Aber wenn wir jetzt noch ein Tier dazu hätten, was landwirtschaftlich ist, dann wären wir auf einmal ein landwirtschaftlicher Betrieb. Das ist sehr lustig. Also eine Ziege würde reichen.
Eine Ziege, ja. Ich habe auch gerade an eine Ziege gedacht.
Wenn die rauskriegen, dass du einen Katzenhuhn erfunden hast, dann gilt das als weiteres Tier.
Stimmt.
Ja, das kann sein, dass die dann, genau.
Da bist du dran. Ach, herrlich. Bernhard, du bist ja auch ein Leser, beziehungsweise ein Vielhörer. Du hörst ganz gerne Bücher, lieber. Was hast du für einen Tipp mitgebracht? Welches Buch möchtest du uns empfehlen heute?
Also ich bin ja ein großer Ken Follett-Fan. Oh. Und habe das Letzte, was ich von ihm gelesen habe, das war Dreifach. Das ist aus, ich glaube sogar von 79, also ein relativ altes Buch von ihm. Da geht es um die Geschichte, wie Israel an Uran gekommen ist für seine Atombomben. Also eine klassische Ken Follett-Agentengeschichte. Was ich daran nur wiederum so interessant fand, war, dass es in einer relativ frühen Zeit des israelischen Staates spielt und sogar beginnt noch in der Zeit davor, also quasi Ende des des Zweiten Weltkriegs. Und da immer wieder mal Meinungen aufeinander stoßen, die interessanterweise, obwohl sie aus den 50er oder dann 60er Jahren kommen, total aktuell sind, also auch noch heute gestellt werden. Und der bedrückendste Satz, den ich da drin fand, es ging darum, wann wird jemals Frieden herrschen in dem Land? Wie viele Jahre wird es noch dauern? Und dann sagte, ich weiß nicht genau, wer das war, einer der Protagonisten, leider so ganz trocken, die Engländer haben Nordirland vor 900 Jahren übernommen und dort werden immer noch Bomben geworfen. Und das fand ich leider keine optimistische Sicht. Also man sollte sich aktiv um Frieden bemühen und nicht darauf warten, dass er von alleine kommt. Schön, dass ich gerade die Stimmung jetzt runtergerissen habe. Es tut mir leid.
Nee, ich habe nur gerade überlegt. Ich habe selber ehrlich gesagt noch nichts von Ken Follett gelesen, glaube ich.
Ehrlich?
Nee. Und deswegen würde mich jetzt eher so interessieren, auch jetzt nicht nur das Inhaltliche, sondern was fasziniert sich an dem so? Was magst du an ihm so?
Also das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, war natürlich Säulen der Erde. Das habe ich noch wirklich als Buch gelesen und weiß auch, also ich mag ja diese Mittelalter-Sachen auch, dass ich beim Lesen also gegen Laternenpfähle gelaufen bin, weil ich die quasi, also das ist kein Handyproblem, sondern das ist ein Konzentrationsproblem. Und ich habe Bücher lesen, bin ich spazieren gegangen und bin halt wogegen gerannt. So, und das weiß ich noch, dass mir das dabei auch passiert ist. Also was der macht, ist erstmal dramaturgisch, macht er es total geschickt. Der baut am Anfang ein Problem auf, was sich dann quasi über das ganze Buch zieht und am Ende löst. Und das andere ist, dass er, wie ich finde, sehr korrekt und sehr konkret Dinge historisch beschreibt. Und ich habe auch mal was für Lübbe geschrieben und habe mal neben ihm gesessen bei irgendeinem Abendessen auf der Buchmesse. Und das Interessante ist, wie er schreibt. Also er schreibt, also wenn wir jetzt hier Katzenhund schreiben, dann taucht der Maulwurf auf, dann gehe ich zu Wikipedia und stelle fest, der hat irgendwie 12 Finger und dann baue ich die 12 Finger ein. Fertig. Das ist meine Recherche. Das macht er auch. Nur nicht bei Wikipedia, sondern mit dem Professor für Militärgeschichte des 17. Jahrhunderts. Folglich ist die Beschreibung einer Uniform oder einer Schlacht extrem korrekt. Und das freut mich einfach, dass man auf diese Art und Weise in Geschichte eintauchen kann. Es gibt ja diese drei Arten von Geschichten. Das eine ist reine Fakten, das, was wir im Geschichtsunterricht lernen, also das darüber was zu erfahren. Dann, dass dir jemand etwas erzählt aus eigener Erfahrung oder halt, keine Ahnung, irgendwelche persönlichen Berichte von Leuten. Und das dritte ist, ist fiktionale Literatur, weil die oft emotionaler und Brücken bauen kann über Täler, die historisch im Ungewissen liegen. Man muss nur wissen, wo was ist. Und deshalb liebe ich das. Und was mir immer passiert ist, das habe ich jetzt auch hier wieder bei Dreifach gemacht, ich habe sofort gegoogelt, was ist da wirklich passiert, was weiß man darüber, weil es ja alles total geheim ist. Und jetzt, in der Folge, schaue ich mir einen DDR-Zweiteiler an, von 1984 oder sowas, der heißt Feuersbrunst oder so ähnlich, nee, Feuer, egal. Also da geht es aus DDR-Sicht darum, wie der BND involviert ist in den internationalen Atomschmuggel und der MFS, die Stasi, der Auslandsgeheimdienst dann von der DDR, löst dieses Problem natürlich und ist total gut. Und also auch da, denn interessant ist immer das, was man aus einem Buch mitnimmt.
Das heißt, man lernt, ohne zu merken, dass man lernt. Das ist das Schöne dran.
Ja, genau. Und das inspiriert einen. Und mein Tipp, den ich grundsätzlich geben möchte zum Lesen, ist, jedes 10. Buch, das man liest oder hört, sollte eins sein, was man sich nicht selber ausgesucht hat, sondern was man geschenkt bekommen hat und sich selber nicht holen würde. Und wenn ich dann direkt den nächsten Tipp geben darf, weil genau das ist nämlich das, was mir passiert ist. Und zwar war es das Buch, und ich muss die Brille aufsetzen. Moment.
Sehr schöner Tipp.
Von Dorothee Röhrig, Du wirst noch an mich denken.
Ein Satz dazu, ja.
Ja, das ist die Enkelin von Donani, einem Widerstandskämpfer. Und es geht letzten Endes um die Geschichte, wie geht die Tochter damit um, dass ihre Mutter aus einer Familie kommt, wo ein Widerstandskämpfer auch hingerichtet wurde, die ihn auch im Gefängnis besucht hat. Und dann das Verhältnis quasi immer der Generation zur Folgegeneration. Und dann auch sie mit ihrem Kind, ihren Enkeln, wie man damit umgeht. Und das hat mich insofern beschäftigt, weil ich auch so ein bisschen Ahnenforschung mache. Das kommt dann irgendwann, wenn man dann wahrscheinlich merkt, man geht. Die Tür, durch die man gehen wird, wird langsam sichtbar und aus der Unschärfe tritt sie hervor und man sieht schon die Lichtrahmen drumherum. Noch ist sie geschlossen, aber man kann schon dahinter das leuchtende Licht sehen. Und sich mal damit auseinanderzusetzen, dass man nicht nur man selber ist, sondern man ist immer Teil der großen Geschichte, aber auch der kleinen Familiengeschichte. Also man ist so, wie man ist, weil die Eltern so sind, wie sie sind, und die sind auch nicht ohne Grund so, wie sie sind. Und sich damit mal auseinanderzusetzen, das hat mir in dem Fall, fand ich das interessant, Ähnlichkeiten zu finden und sowas.
Ich finde diesen Tipp mit dem 10. Buch, und es muss ja nicht das 10. sein, es kann das 5. sein, es kann das 12. sein, egal wie, aber dass man sich hin und wieder auch mal aus seiner Bubble rauswagt und eben sich mal was geben lässt, zu dem man selber nicht gegriffen hätte. Das finde ich einen ganz, ganz wertvollen Tipp.
Und das gilt für alles. Also auch mal einen Film angucken, den man sich selber nicht aussuchen würde, den man eine Musik hören, sogar mal in einen Urlaub fahren, den man sich nicht selber aussucht, sondern einfach mal mit Leuten mitfahren. Man kann ihn ja scheiße finden, dann weiß man Bescheid, dann passiert einem der Fehler nicht nochmal, das ist ja gut. Aber dieses einfach von außen inspirieren lassen, das finde ich total spannend.
Und man soll ja auch gerne mal auf der anderen Bettseite schlafen. So, da fängt es an, das kriegen die meisten schon nicht hin.
Ja,
um ein bisschen Flexibilität zu trainieren.
Ja, mit dem Larissa, Kopf auf der Fußseite. Mit dem Kopf. War das mein Thema? Ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich hier gerade in einen privaten Moment geraten bin.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur Larissas Blick kommentiert. Also, weil sie guckte so, als wäre das unvorstellbar.
Ja, schon ein bisschen. Ja. Nee, will ich nicht. Ich bleibe auf meiner Seite.
Und das Lustige ist, ich habe neulich mit Meltem Kaptan gesprochen, der Comedienne und Schauspielerin. Ja. Und die und ihr Mann haben gar keine festen Plätze. Die schläft manchmal links und manchmal rechts. Und
Sachen
das habe ich noch nie gehört.
Nee, ja, ich auch nicht.
Das habe ich noch nie gehört. Jeder hat
also
ja seinen Platz.
Es ist meistens so, dass der Mann auf der Türseite schläft, also auf der gefährlichen Seite.
Damit er zuerst vom Bären gefressen wird, ganz genau.
Die Beschützerseite.
Ja, bei uns ist es andersrum.
Die Begründung ist eine andere. Wer näher bei der Tür schläft, kann schneller flüchten. Also das ist, glaube ich, die eigentliche Begründung.
Ich glaube, die eigentliche Begründung ist, wer näher bei der Tür schläft, ist der, der öfter aufs Klo geht.
Ja, okay, wahrscheinlich ist das der Grund, der
so einfach.
Ja, genau,
so.
Der an der Tür schläft, ja, der an der Tür schläft besser, weil wenn der andere mal aufsteht, ist es nicht so schlimm. Das könnte der Grund sein, genau.
Bernhard, danke dir für deinen Tipp und auch die Aufklärung zum Katzenhuhn. Dieses neue heißt auf jeden Fall, was macht der Fisch auf dem Dach?
Genau, eine Geschichte für drei- bis sechsjährige, aber es haben auch ältere und jüngere Spaß. Und wie ich immer schon sage, die dürfen auch noch jünger sein, weil das Papier ist nicht giftig.
Und du bist echt lustig, dass das für drei- bis sechsjährige ist, steht nicht mal auf dem Buch drauf, weder vorne noch hinten.
Ja, das würde man am Format erkennen.
Die stehen ja auch dann in der Buchhandlung woanders wie die für die Grundschulkinder.
Genau.
Genau.
Meistens aber ganz ehrlich,
so zum Blättern. So
ich gebe dir da völlig recht. Ich gebe dir recht. Das war auch eine Diskussion beim Thema und deshalb ist der Blauton leicht verändert worden. Nicht genug.
Hör mal, danke dir für heute und frohes Lesen.
Und ja, hören. Ich auch. Auch euch frohes Lesen, frohes Hören und freut euch auf das nächste Buch, das ihr euch nicht selbst ausgesucht hättet.
Sehr schön.
Und noch ein Gedicht.
Du, jetzt habe ich mal eins. Das ist ein englisches Gedicht. Und es ist ein ganz leichtes Gedicht. Und es heißt einfach A Smile. Und der Autor ist Jazz Albrow, der auch ganz viele, glaube ich, Kinderbücher schon geschrieben hat. Du, von ihm ist das Buch Schmusen. Kennst du das?
Nö.
Das hab ich meiner Tochter vorgelesen. Das hat sie geliebt. Keiner schmust mit Bobo, dem Affenkind. Der kann immer nur zuschauen, bis er endlich seine Mami wiederfindet. Er geht überall hin und die Giraffen schmusen miteinander und die schmusen miteinander und dann findet er am Ende seine Mami und dann wird geschmust. Das ist ganz, ganz süßes Buch. Okay, so.
Ich habe gerade bei einem großen Buchhändler Schmusen eingegeben. Das will man nicht tun. Da kommen andere Dinge, aber keine Kinderbücher.
Okay, aber Schmusen, Jazz Albrow. Albrow geschrieben mit Albo und dann wie
genau,
Ruff.
Genau, jetzt habe ich es gefunden.
R-O-U-G-H, Jazz Albrow.
Äffchen auf dem Cover.
Da ist kaum Wort. Das ist fast alles nur Bilder. Aber es ist sehr rührend. Und
der schreibt also Kinderbücher und Gedichte.
Der schreibt Kinderbücher und Gedichte, das ist einer, der hat einen riesen, riesen Output. Cool. Und ein Buch von ihm hieß auch noch Herr von Quack in seinem Truck.
Sehr nett.
Auf Englisch Duck in the Truck.
48 Kinderbücher geschrieben.
Ja, aber wie geil übersetzt, oder? Das Buch heißt Duck in the Truck und aus Duck macht der Herr von Quack.
Super.
Finde ich wunderbar übersetzt, ja. So, das ist Jazz Albrow und das ist ein kurzes Gedicht, das wirklich wirklich, wirklich wahnsinnig schön ist. Und es heißt einfach a smile. Es geht um ein Lächeln. Smiling is infectious. You catch it like the flu. When someone smiled at me today, I started smiling too. I passed around the corner and someone saw my grin. When he smiled, I realized I passed it on to him. I thought about my smile and then I realized its worth. A single smile like mine could travel right around the earth. If you feel a smile begin, don't leave it undetected. Let's start an epidemic quick and get the world infected.
Schön, schön. Das trifft mein Lebensgefühl sehr gut. Ich versuche mal alle Leute irgendwie, nicht alle Leute, aber viele Leute anzulächeln und hoffe, dass ich ihren Tag dadurch ein bisschen schöner mache.
Ja, ich habe letzte Woche mit Horst Lichter gesprochen. Mhm. Horst Lichter ist ja auch so einer, weißt du, der ist ja auch wirklich so gut gelaunt, aber das ist keine Fassade bei ihm. Und Horst Lichter liebt es auch, einfach auch Menschen anzulächeln, auch mal einfach nur so auf der Straße und so. Kriegt er manchmal Ärger mit seiner Frau, weil die sagt, die denken alle, du wirst ein Freund oder so. Aber das ist eigentlich in ihm drin und ich kann das nachvollziehen. Und als ich mit ihm sprach, fiel mir dieses Gedicht ein, A Smile, weil es eben genau zu ihm auch passt.
Ja, ja.
Und da habe ich mir gedacht, das suche ich schnell raus, A Smile.
Schön.
Weil mir das einfach auch wirklich Freude macht. Das ist so wunderbar getextet. Und es alleine diese Idee ist so schön.
Ja,
ja.
Ja.
Und es ist lange vor Corona, ist dieses Gedicht.
Ja, ja, genau. Das ist das Schlimme, dass wir bei Pandemie und sowas oder Epidemie jetzt immer sofort an Corona denken. Das muss auch mal wieder raus aus unseren Köpfen. Ja, eine Lächel-Epidemie wäre viel schöner.
Oder? Genau. Lass uns die Welt mit Lächeln infizieren.
Also ihr da draußen, heute mal einen Menschen anlächeln, egal wen.
Ja.
Das ist die Hausaufgabe von heute, genau.
Herrlich. So,
ja,
was gibt es von der Community?
Von der Community gibt es leider nicht viel. Ich habe noch ein Lesezeichenbild, aber das wollte ich jetzt eben ein bisschen aufsparen, bis es noch ein bisschen mehr gibt. Also schickt uns gerne Fotos von euren Lesezeichen an liesunddas@gmail.com. Aber Esther hat uns geschrieben zum Thema Der Buchspazierer. Und zwar hat sie geschrieben, mir gefällt der Film sehr gut, tatsächlich besser als das Buch. Und dann habe ich nachgeguckt, weil ich kriege momentan nicht so mit, was im Kino läuft. Und tatsächlich läuft da Der Buchspazierer, also eine Verfilmung eines Buches, mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle. Kinostart war 10.10., müsste also eigentlich noch in den Kinos laufen, hoffe ich mal.
Ja, ja.
Und wenn nicht danach, dann halt in den Streamingdiensten wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall für alle Buchfreunde und Freundinnen ein Film über Bücher. Ist doch auch mal schön.
Du kennst das Buch nicht?
Nee, ich habe es nicht gelesen. Ich habe das Cover oft gesehen. Das war ja sehr oft irgendwo zu sehen, aber ich habe es nicht gelesen.
Nee. Interessant. Ich habe zum ersten Mal davon gehört, als Christoph Maria Herbst mir in einem Gespräch erzählte, weil er, glaube ich, kurz vor den Dreharbeiten stand. Mhm. Und erzählte von diesem Buch, das er sensationell findet. Mhm. Es ist aber auch ein Buch, das so als unverfilmbar galt.
Okay.
Weil da irgendwie so viel, ja keine Ahnung, fantastische Elemente drin sind. Gut, man kann ja alles verfilmen. Aber er sagte, er hätte sich nie vorstellen können, wie man dieses Buch verfilmen kann. Und das hat mich neugierig gemacht. Ich habe es aber noch nicht gelesen, Der Buchspazierer, aber wollte eigentlich.
Ja, aber umso toller, dass Esther dann schreibt, das ist sogar besser als das Buch. Hm. Weißt du, das ist ja sehr selten so. Also wenn man ein Buch gelesen hat, ist man ja oft von der Verfilmung enttäuscht, weil sie einfach so vieles weglassen muss.
Ja, klar.
Und insofern toll, dass es offenbar geklappt hat.
Ja, weiß ich, das hat für sie geklappt. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade. Ich möchte, dass das Buch besser ist.
Ja.
Denn ich liebe Originalstoffe. Ich möchte nicht, dass die Menschen, die FilmemacherInnen, dass die Bücher verfilmen. Ich will das nicht. Ich will, dass die Bücher als Bücher existieren, weißt du?
Ja.
Und nicht nur als Filme. Dadurch gerät das Buch natürlich, es macht den Autorin reich, klar, indem sie oder sie das Skript verkauft. Aber ich will, dass Bücher Bücher bleiben. Und auch als Schätze, weißt du, existieren. Und nicht, Buch brauche ich nicht lesen, habe ich als Film gesehen. Und der Film, der spiegelt einfach nur ein Drittel wider. Der verflacht diese ganze Geschichte. Verändert sie auch manchmal, weil es muss. Und ich finde es wahnsinnig schade, dass manche Bücher einfach in den Orkus des Vergessens gespült werden, nur weil sie als Film existieren.
Das ist interessant. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, merke ich gerade. Und ich bin so hin und her gerissen zwischen... Ich glaube, dass ja Filme natürlich eine ganz andere Klientel erwischen und dann verbreitet sich diese Geschichte wenigstens auch in einer anderen Gruppe, die sie sonst nie erfahren hätte, weißt du?
Ja,
weil ich glaube nicht, dass das so viele sind, die dann beides machen. Also ich schaue mir selten Filme, Verfilmungen an, muss ich sagen, weil ich mir denke, ich habe ja das Buch schon gelesen. Insofern.
Es wäre ja nie eine Verfilmung, sondern da sagt einer, liest dieses Buch. Ah ja, nee, guck ich mir als Film an.
Ja, ja.
Ja, egal. Jeder soll das machen, was er möchte.
Wie schon Mittermeier sagte, ich habe die Bibel sogar im Kino gesehen. Oder wie sagt er, weißt du noch? Die Bibel gibt es ja auch als Film.
Ich habe die Bibel sogar im Kino gesehen.
Okay. Ach Mann.
Was ist denn das für ein Lesezeichen? Verrat mal trotzdem kurz.
Nee, der hat auch ein Bild von vielen verschiedenen Lesezeichen geschickt, weil er auch, also es scheint ja wirklich, das finde ich total süß, weil auf die Idee bin ich selber noch nicht gekommen, warum auch immer. Es scheint ja wirklich Usus zu sein, dass Menschen, die viel reisen, dann ihren Lesefreunden Lesezeichen aus dem Urlaub mitbringen. Das finde ich total schön.
Mega Idee.
Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, in diesen typischen Touri-Shops noch nie Lesezeichen gesehen. Aber man könnte ja dann einfach im Urlaub in einen Buchladen gehen und da ein Lesezeichen kaufen. Gibt's ja da auch.
Ich habe in St. Johann, wir haben über St. Johann gesprochen, in St. Johann stand ich vor einem Regal und die hatten Lesezeichen. Das war irgendwas, was grafisch, aber auch in verschiedenen Formen existierte. Und eins waren Lesezeichen, wahrscheinlich noch ein kleines Notizheft oder so. Und ich habe das in die Hand genommen und ich habe es mir nicht gekauft. Aber ich dachte, das sieht cool aus. Das sieht richtig gut aus. Ja, das war ein St. Johann.
Und es ist ja schon, wenn du es dann, genau, wenn du es dann gekauft hättest, dann würdest du ja beim Lesen immer an deinen Urlaub denken. Also die Verknüpfung ist ja eigentlich schon ganz cool. Ja, also das nehmen wir uns einfach mal für unseren nächsten Urlaub vor, dass wir können uns ja gegenseitig Lesezeichen dann schicken. So.
Okay, das ist eine gute Idee, damit kann ich leben. Gestern habe ich auch versucht, Dear Gretchen da Teil 2 zu lesen und ich habe kein Lesezeichen. Ich musste das Buch sowieso schon in dem ganz erbärmlichen Zustand, weil meine Frau das schlecht behandelt hat oder am Strand hatte oder Wasser draufgekommen ist. Es ist ein Taschenbuch, was sich sehr schön liest. Es ist auch ein sehr schönes Taschenbuch. Fischer Verlag ist es und, DTV ist es, glaube ich.
Ich glaube, dann hast du es so typisch so falsch rum dann offen hingelegt und so?
Ja, musste ich. Mir blieb nichts anderes übrig.
Ja, es du hättest auch Knicke reinmachen können, aber da wäre ich ja auch böse gewesen.
Ja.
Ja, es ist DTV, genau. Nein,
aber es liest sich ganz toll. Du kennst ja, manche so Taschenbücher lassen sich ja so super blättern. Und wir Deutschen machen so super Taschenbücher. In England oder Amerika kriegst du nicht so gute Bücher. Bücher, die musst du so aufdrücken mit Gewalt. Ja. Ja. Die sind auch nicht so. Wir Deutschen, ich weiß gar nicht, warum wir uns das leisten können, wir machen viel schönere Bücher als Engländer oder Amerikaner zum Beispiel.
Wobei die Amerikaner schon sehr viel länger schönere Covers machen. Das hat in Deutschland erst in den letzten Jahren angefangen. Früher waren die deutschen Cover immer so langweilig und die Amis hatten da schon so Prägedruck und so. Genau. Naja.
Aber gerade manche Ro-Ro-Ro-Taschenbücher oder auch vom Fischer Verlag, die lassen sich so butterweich blättern, obwohl sie relativ dick sind. Aber die sind so gut gebunden, dass es ein Vergnügen ist, dieses Buch in der Hand zu halten. Es ist wirklich toll. Im Gegensatz zu diesen festen, weißt du, so, denkst du mal, oh Mann, ey, mit Gewalt, das brauchst du Muskelkraft.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Du, aber jetzt, wir sind ja alle jetzt total gespannt, weil du vorhin gesagt hast, das ist gar nicht dein richtiger Buchtipp, der richtige kommt dann erst noch. Insofern, was hast du denn als Graphic Novel heute dabei?
Es ist ein ganz neues Buch, Graphic Novel, und die heißt einfach Liberty. Aha. Von Julian Voloy, wird er, glaube ich, ausgesprochen, und Jörg Hartmann. Und es geht um die Freiheitsstatue in New York, das berühmteste Wahrzeichen der Welt vielleicht auch. Diese Freiheitsstatue stammt ja eigentlich aus Frankreich. Mhm. Ja, um damals so das Ende des amerikanischen Bürgerkriegs zu feiern, 1865, hat sich eine Gruppe von Franzosen dazu entschlossen, den USA ein Denkmal zu schenken, und zwar ein Symbol französisch-amerikanischer Freundschaft, damals zum 100. Geburtstag der Staatsgründung. So, das war allerdings wirklich nicht so ganz einfach. Es hat dann mehr als 20 Jahre gedauert, bis diese Freiheitsstatue im Hafen von New York dann eingeweiht werden konnte. Lady Liberty. Und es gab viele Hindernisse zu überwinden, denn du musst wirklich Kampagnen ohne Ende starten. Du musst Geld sammeln, du musst die Politiker, du musst große Wirtschaftsmandaten davon überzeugen, dass sie das überhaupt wollen. Und ich finde es interessant überhaupt. Und deswegen liebe ich ja Graphic Novels, weil sie irgendeine kleine Nische aufgreifen, irgend so ein kleines Thema. Und das liebe ich daran. Und dass es einigen Franzosen überhaupt so wichtig war, den Amerikanern so etwas zu schenken. Man hatte aber so eine Verbindung, auch was so die Demokratie anging und den Kampf für Demokratie, weißt du, da war es der Unabhängigkeitskrieg in den USA, hier war es der Sturm auf die Bastille in Frankreich, und man sah sich sozusagen als Schwesterland zu Amerika. Dessen war ich mir natürlich nicht bewusst. Fand ich interessant. Und es geht natürlich vor allem auch um den einen Bildhauer, der die Vision hatte. Friedrich Auguste Bartholdi, der wirklich nie aufgegeben hat, obwohl das Ding 10 Jahre später als geplant überhaupt erst fertiggestellt wurde, der sich natürlich sein Lebenswerk erschaffen hat, der aber auch die Hilfe von vielen anderen Menschen hatte, die seine Vision geteilt haben. Das sind arme Migranten aus Europa, die auch teilweise Geld gespendet haben, genauso wie der Verleger Joseph Pulitzer. Den kennen wir vom Pulitzer Prize. Um den geht's natürlich auch. Wir erfahren, dass er als 17-Jähriger der Armut in seinem Heimatland, ich glaube, der kommt aus Ungarn, entflüchtet ist, dass er nach Amerika übergesiedelt ist, dass er hatte ja kein Geld, dass er dann erstmal gedient hat hier im Krieg, der Joseph Pulitzer, bevor er dann später Journalist geworden ist. Fand ich auch super, diesen einen Anschlag war da, als kurz es um Joseph Pulitzer geht, wo du diesen Anschlag siehst, ja, Aufruf, sich beim Militär zu melden. Und da heißt es, wanted a few good men. Und jetzt verstehe ich auch, woher der Titel
der Filmtitel
kommt. Ja. Damals der Film mit Tom Cruise und wer auch immer, Jack Nicholson war, glaube ich, dabei. Ey, was für ein geiler Moment. Ich erinnere mich an diesen einen Satz von Jack Nicholson. Ich kenne den Kontext nicht mehr, aber Jack Nicholson guckt, glaube ich, zu Tom Cruise und er sagt, Ah, da stehe ich ja nun als das doofe Arschloch da. Und diesen Satz habe ich noch heute in Erinnerung. Und der ist aus A Few Good Men.
Ey, du kannst die Stimme ja total gut. Wie lustig.
Jetzt war mal so, ja, da stehe ich ja als das dumme Arschloch da. Das war Jack Nicholson. Ich müsste den Film mal gucken. Daher A Few Good Men. Hab das zum ersten Mal offiziell jetzt irgendwo gelesen. Das stand wohl damals auf den Plakaten drauf. So, das war also Joseph Pulitzer, der so auch begeistert war von dieser Idee, dieser Statue, dass er seine Tageszeitung damals komplett in den Dienst gestellt hat, dieser Spendenkampagne und natürlich die LeserInnen damals in Amerika auch mit Geld gesammelt haben, damit diese Freiheitsstatue dann aufgestellt werden kann. Vorher, bevor er diese Statue entworfen hat, ist dieser Bildhauer Friedrich August Bartholdy auf abenteuerliche Art und Weise durch die ganze USA gereist. Auch interessant, wie er damals die Gesellschaft dort erlebt hat. Er hat gesagt, der amerikanische Alltag erlaubt überhaupt gar keine Zeit, das Leben zu genießen. Alles ist praktisch, auf kollektive Weise allerdings. Man bekommt einen Eindruck, als laufe diese Gesellschaft wie Eisenbahnwaggons auf Schienen. Aber das einzelne Fahrzeug muss auf den Schienen bleiben, wenn es reibungslos fahren soll. Das einzelne Individuum kann nicht hervortreten. Es ist gezwungen, in dieser kollektiven Gesellschaft zu leben. Auch interessant, oder? Das war so das Bild von Amerika. Und dann hat man ihm aber gesagt vor Ort, ja, aber du musst auch mal aufs Land, um die Menschen dort kennenzulernen, um zu verstehen, worum es in Amerika geht. Und er fährt dann mit dem Zug, die Verbindung ging mittlerweile durch die komplette USA, war gerade erst fertiggestellt und er fuhr mit dem Zug durch das ganze Land und zeichnet dann auch so seine Eindrücke. Weißt du, die Prärie, die Hunde, die Antilopen, die Wölfe, die Büffel, Lagerfeuer der indigenen Bevölkerung. Und er sagt dann hier an dieser einen Stelle, in diesem einen Panel, mir kommt es so vor, als würden Romane vor meinen Augen lebendig werden. Interessant, ne?
Schön.
So hat er die USA damals erlebt. Und später heißt es dann, es war die Größe Amerikas, die er ja gespürt hat bei dieser langen Reise. Die Größe Amerikas hat ihn davon überzeugt, dass die Skulptur, die Frankreich, ja, diesem Land zu seinem 100-jährigen Bestehen schenken würde, groß sein musste. Sehr groß. Also das Buch ist auch von der Sprache her ganz schön. Es geht um diese Nähe zwischen Amerika und Frankreich, dass man Schwestern ist, also die Länder sind Schwestern, Schwestern als Republiken, Schwestern der Freiheit. Und da kommt dieser eine Satz, der Ozean, der uns trennt, ist nicht so tief wie die Gefühle, die uns vereinen. Also es hat auch eine ganz schöne sprachliche Ebene und es gibt ein paar tolle Momente. Das Beste übrigens kommt erst noch. Das Ganze ist in einer Aquarelltechnik gezeichnet.
Ja, ich habe gerade Bilder
hast
angeguckt.
Du toll. Ähnlich wie Black Sad, das ich ja auch so liebe. Und es ist ein pures Vergnügen.
Richtig schön.
Ich liebe diese Grafiken, diese Illustrationen, weil sie in dieser Aquarelltechnik sind. Das sind wahnsinnig tolle Bilder. Und es gibt ein paar schöne Momente eben, zum Beispiel als die Freiheitsstatue. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie groß die ist. Die ist ja so riesig, als diese, ich weiß gar nicht, wie man das bauen kann. Das fehlt mir ein bisschen an dieser Graphic Novel. Und dass man mehr Einblicke bekommt, wie die überhaupt gebaut worden konnte. Wie viele kleine Stücke und wie diese kleinen Stücke dann zusammengesetzt wurden oder zusammengeschweißt wurden, das weiß ich immer noch nicht. Das fehlt mir so ein kleines bisschen hier. Gibt auf jeden Fall tolle Momente, wie die Freiheitsstatue in Paris aufgebaut wird und die überragt die ganze Stadt. Damals gab es den Eiffelturm noch nicht. Auch wenn Gustave Eiffel mitgeholfen hat bei der Konstruktion. Damals hatte er den Eiffelturm noch nicht gebaut. Aber sie überragt die ganze Stadt. Das muss man sich mal vorstellen.
Aber stell dir mal vor, du kriegst so ein Gastgeschenk und vielleicht magst du es gar nicht und dann siehst du es von überall. Also du kannst es ja nicht ablehnen, weil es war ja ein Geschenk einer anderen Nation. Mhm. Also es ist eigentlich schon auch ein bisschen frech, sowas zu schenken, oder?
Ja, aber deswegen war er ja auch in den USA. Deswegen hat er Befürworter, Politiker, Minister in den USA, die sich eingesetzt haben für dieses Geschenk, weil sie es auch gut fanden. Sie mussten auch für diese kleine Insel, die hieß damals noch etwas anders, hab den Namen vergessen.
Heute
Alice Island und früher hieß sie irgendwas mit B. Und du musstest auch erstmal die Stadt New York überzeugen, dass du ein Monument auf diese Insel stellen darfst. Ja, auch da musst du Überzeugungsarbeit geleistet haben. Also es ist die Geschichte einer großen Vision. Und ich bin immer noch, man kriegt selbst in dieser Graphic Novel einen guten Eindruck, was für ein Riesenteil das ist.
Ja.
Und interessant, zu dem Zeitpunkt höchste Statue der Welt war das Hermannsdenkmal bei Detmold.
Ach,
In Deutschland.
Der Welt?
Mit 26 Meter, zu dem Zeitpunkt damals.
Ja, ja, Wahnsinn. Okay.
Liberty, tolle Graphic Novel, wunderschön gezeichnet und einfach auch eine interessante Geschichte.
Ich bin auf der Seite des Verlages, weil immer, wenn du was von einer Graphic Novel erzählst, will ich mir die Bilder angucken. Deswegen war ich gerade etwas abgelenkt und da kann man sich durchklicken.
Splitter Verlag.
Mhm. Splitter Verlag. Ich stelle euch den Link auf jeden Fall auch auf liesunddas.com. Ja. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Und das Schöne finde ich, da steht, es gibt auch eine limitierte Vorzugsausgabe. Da gibt es 500 Exemplare davon mit Variant-Cover. Also das sieht ein bisschen anders aus vorne. Zusätzlichen Bonusseiten und signiertem Kunstdruck. Also das wäre auch ein gutes Weihnachtsgeschenk für jemanden, der Amerika gerne mag zum Beispiel.
Total. Also, auch als ich das gehört habe, habe ich gedacht,
superschön.
Oh, also ich habe jetzt diese Graphic Novel da, aber mir habe das dann auch gesehen, habe ich gesehen, dass es diese Ausgabe gibt. Und habe ich gedacht, oh, ist natürlich auch, das wäre schon toll.
Ja.
Das,
ja. Und wirklich schön.
Ach, es war ein ganz großes Vergnügen.
Richtig,
es hat so Spaß gebracht, diese Graphic Novel zu lesen.
Ich überlege gerade, wann das aufgehört hat mit diesen Geschenken zwischen Staaten. Das letzte Geschenk, das mir einfiel, war dieses Jahr Olaf Scholz, der einen Dönerspieß in die Türkei mitgenommen hat als Gastgeschenk. Und aber so größere, es war ja früher wirklich eigentlich oft so, dass Staaten sich Dinge geschenkt haben, große Dinge, gell? Aber irgendwie macht man das. Vielleicht sollten wir das wieder anfangen, vielleicht wäre die Welt dann wieder ein bisschen freundlicher, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Mir fällt gerade der Autor nicht ein, mir ist der Name entfallen, aber ein deutscher Autor ist mal durch Nordkorea gereist. Das ist auch ein ganz schönes Buch, also es liest sich sehr schön, denn Nordkorea, wo du ja quasi immer einen Bewacher an deiner Seite hast und wo du nur bestimmte Sachen gezeigt bekommst und von einigen Dingen kannst du dir so am Rande natürlich ein Bild machen, aber du bist immer bewacht, immer mit so einem kleinen Begleiter an deiner Seite. Und der hat auch erzählt, und da gibt es ja Autobahnen, da fährst du zig, wenn nicht 100, 120 Kilometer und da fährt aber kein Auto, sondern nur ab und zu kommt da mal ein Panzer entgegen zum Beispiel, vielleicht ein Militärfahrzeug, aber da fahren keine Autos. Und in einer dieser abgelegenen Gegenden in Nordkorea, irgendwo in einer Bergwelt, gibt es so ein Museum und dort sind die ganzen Geschenke, die Kim Jong Il, Un, wie sie nicht alle hießen, all diese Geschenke, die sie bekommen haben über die ganzen Jahrzehnte, die sind dort alle sozusagen in einem kleinen Museum gesammelt. Das ist für mich ganz, ganz interessant. Ich muss es mal raussuchen.
Ja, klingt gut.
Und zwar heißt das Buch Kim und Struppi. Gut, ne? Genau. Und ich kann dir gleich sagen, das Buch heißt, ach, ist der falsche Tastatur hier. Kim und Struppi.
Ach, das heißt wirklich so? Ich dachte, du hast es gerade erfunden.
Nein,
ich dachte,
das ist Christian Eisert. Mir war der Name von Christian Eisert entfallen. Kim und Struppi.
Kim und Struppi finde ich super.
So heißt dieses Bild. Erzählt die Erlebnisse eines Paares auf der Reise durch Nordkorea.
Super.
Also, ja, das war wirklich sehr, sehr informativ und auch natürlich sehr unterhaltsam, weil das Land an sich schon ganz kurios ist, ja. Ja, Christian Eisert, Kim und Struppi. Wirklich.
Okay.
Ja, es lohnt sich auch, ist interessant.
Sehr gut. Ich wollte noch sagen, natürlich, ich brauche von euch Post. Und zwar brauche ich Lesezeichenfotos, ich brauche Sprachnachrichten, ich brauche Buchtipps und was ihr sonst noch alles uns schreiben wollt an liesunddas@gmail.com. Ich antworte immer, es dauert nur manchmal ein bisschen. Und dann will ich natürlich, dass ihr alle in unsere Steady-Community kommt und uns unterstützt. Das würde mich auch sehr freuen oder würde uns sehr freuen. Und dann will ich natürlich dich jetzt noch mit einem Rezensionsrätsel fertig machen.
Ey, mein Highlight.
Ja, ich habe wieder eins. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das Buch nicht gelesen hast. Aber ich glaube, du kommst trotzdem drauf. Es sind wieder 5 echte Rezensionen, die ich dir rausgepickt habe und die werden immer leichter und ich bin gespannt, ab wann du es weißt. Also, ja. Nummer 1. Wenn ich einen Krimi lesen will, dann interessiert mich seitenlanges Gelaber über Kinderbetreuung echt überhaupt nicht. Das ist Nummer 1. Nummer 2. Den Anfang fand ich noch ganz witzig, hatte jedoch nicht damit gerechnet, dass es inhaltlich dann doch hauptsächlich ums Morden geht. Das fand ich auch schön.
Sebastian Schitzek.
Nein.
Okay.
Dann keine Anleitung zum perfekten Mord. Das klingt übrigens fast ein bisschen enttäuscht. So, oh, keine Anleitung zum perfekten Mord. Vieles an den Haaren herbeigezogen und daher eher realitätsfremd, guter Durchschnitt. Dann jetzt ein Hinweis, der sagt schon einiges. Alle 3 Bücher haben mir nicht gefallen. Ich denke, warum liest man dann 3 Bücher, wenn es einem nicht gefallen hat?
Das ist wirklich ganz erstaunlich.
Und jetzt glaube ich, gebe ich es dann doch auf. Die Zitate aus der Anleitung zur Achtsamkeit verlieren schnell ihren Witz und langweilen.
Okay, achtsam morden.
Achtsam morden, genau. Momentan auch als Serie anzugucken, wer es nicht gelesen hat. Eine sehr, sehr erfolgreiche Krimi-Buchreihe, die wohl sehr blutrünstig ist. Und da wir beide keine Krimis lesen, nehme ich an, du hast es auch nicht gelesen, oder?
Ich habe es nicht gelesen, nein. Aber es geht halt um Achtsamkeit auch, ne?
Ja, ja, ja.
Es geht auch viel um Achtsamkeit und Achtsamkeit-Tipps. Ja. Der Carsten Döss hat ja ein ganzes Buch rausgeschrieben. Da gibt es ja diesen einen Achtsamkeitstrainer-Guru. Und es gibt ein eigenes Buch von diesem, ich habe seinen Namen gerade vergessen, genau, mit Achtsamkeitstipps, also okay. So, weißt du, so ein Nebenprodukt, ne? Also keine Romangeschichte, sondern wirklich so echte Tipps, also der hat sich da schon eine tolle Welt erschaffen,
ja.
Carsten Döss.
Genau, das war, du hast es diesmal nicht geschafft, doch, du hast es am Ende noch geschafft.
Aber nicht am Ende. Ja, aber da ist natürlich schon der Wink mit dem Zaunfall. Weißt du,
ja, das musste aber sein, weil sonst dachte ich, es ist fies. Weil Krimis gibt es ja echt viel. Aber mit Sebastian Fitzek hast du ja gesprochen, gell? Das verlinke ich auch, das Gespräch.
Ja,
bei Talk mit Tees hast du schön mit ihm geredet, schön lange. Also wenn ihr Lust habt, jetzt nach unserem Gequatsche auch noch was anderes mit Christian und Büchern zu hören, dann verlinke ich euch das auch noch.
Und er ist ein toller Gesprächspartner auch.
Das
sehr unterhaltsam.
Sofort.
Es war super. Mit Fitzek war es wirklich toll.
Wunderbar. Und mit Graham Norton hast du auch geredet. Das hatten wir ja letztes Mal schon gesagt, die Folge.
Graham Norton, ja.
Gibt's auch zu hören. Also es gibt genug zu hören. Und bitte vergesst aber überall das Hören, das Lesen nicht. Und denkt an meinen Tipp, legt euch ein Notizbüchlein hin und ihr werdet sehr lachen, wenn ihr später die Fragen dann wieder liest.
Ja.
Genau. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder und für die Steadies geht's jetzt noch in die Nachlese. Wir haben nämlich immer noch mehr zu quatschen. Steht noch einiges auf meiner Liste.
Bis in 2 Wochen.
Bis dann. Ciao.
Oder eben gleich. Bei den Steadies.